Deutschlandfunk, Kultur heute.
Michael Köhler lädt Sie dazu ein. Willkommen. Was sich im Sand von Kairo, südlich von Kairo, verbirgt, hören Sie hier. Wie man Shakespeare auf den Küchentisch erfolgreich bringt und wohin die USA so treiben, wurde in Berlin diskutiert. Aber zuerst zu aktuellen kulturpolitischen Fragen. Die von der Bundesregierung ins Auge gefassten Beschlüsse, schärfere Corona-Eindämmungsmaßnahmen in Schulen zu erlassen, könnten erst einmal vertagt werden. Aus den Reihen der Länderchefs, da gab es deutliche Kritik daran. Diskutiert wird eine generelle Maskenpflicht in Schulen, in allen Jahrgängen, eine Halbierung der Klassen, eine Art Wechselschichtbetrieb für den Unterricht. Mitte der Woche soll auch das Infektionsschutzgesetz neu gefasst werden, um besondere Schutzmaßnahmen gegen die Corona-Verbreitung zu regeln und weitreichende Alltagsbeschränkungen zu legitimieren. Auch wenn auf dem Treffen zwischen Kanzlerin Merkel und den Länderchefs heute keine Empfehlungen beschlossen werden, wird das an der Kultur alles nicht spurlos vorbeigehen. Und deshalb schauen wir heute und in den nächsten Tagen auf verschiedene Kulturbereiche. Gerald Mertens etwa ist Geschäftsführer der Deutschen Orchestervereinigung. Ihn habe ich gefragt, Herr Mertens, es ist zu erwarten, dass Anfang Dezember nicht alles besser wird. Was bedeutet das für Konzertbetreiber, für Orchester? Für Orchestermitglieder, für Beschäftigte und Musikfreunde?
Also für die Konzertbetreiber, die Konzerthäuser, die Orchester, aber auch die freie Szene ist das ein großes Drama. Wenn es im Dezember das gesamte Weihnachtsgeschäft verhagelt, die Weihnachtszeit ist ja auch für Orchester und für Kirchenchöre, für alle Beteiligten immer eine sehr, sehr harte Saison. Also da findet viel statt, da werden die größten Einnahmen erzielt. Und im Moment ist es ja so, dass Musik eigentlich nur noch im öffentlichen Raum in Gottesdiensten stattfinden kann. Insofern haben wir die Kirchen auch ermuntert, hier möglichst viel musikalische Umrahmung von Gottesdiensten stattfinden zu lassen. Aber das kann natürlich bei weitem nicht das gesamte weihnachtliche Musikleben ersetzen.
Sie nehmen eine Frage vorweg, die ich in der Tat auf meinem Blatt als letztes stehen habe. Man greift mal ruhig auf. Mit Blick auf die kommende festliche Zeit, Advent, Weihnachten und wenn wir noch weiter gucken, für manche ist das noch mehr Geschäft, die Passionszeit. Musiker hoffen nach Schließung von Konzertsälen auf solche neuen Spielmöglichkeiten. Klammern Sie sich da nicht ein bisschen an den Strohhalm, wenn ich an unsere letzte Familienmesse letzten Sonntag denke, wo vier Kinder singen durften und der Kantor schweigen musste, damit er nicht spuckt?
Das ist in der Tat ein Problem. Vielen Musikern und auch Veranstaltern fehlt im Moment absolut die Perspektive. Das betrifft sowohl den Konzerthausbereich und die öffentlichen Orchester, das betrifft aber auch natürlich den gesamten privaten Bereich, weil man jetzt im Grunde genommen April, Mai, Juni vorausplant und für den März, für die Passionszeit mag im Moment keiner Engagements eingehen. Das ist auch für alle Beteiligten ja sehr risikoreich und insofern ist man jetzt wirklich auf so einer Stand-by-Situation. Man versucht alles Mögliche im Moment natürlich sehr langfristig zu planen, weiß aber, dass kurzfristig eben hier die Beschlüsse von Bund und Ländern kommen. Und insofern fährt man jetzt auf Sicht, was aber, wie gesagt, für die gesamte Szene ein ganz großes Drama ist. Und von Planungssicherheit können wir im Moment leider nicht ausgehen.
Wir wollen nicht sprechen über die Maßnahmen, die in Schulen beabsichtigt sind. Da ist teilweise vom Schichtbetrieb die Rede, von einer generellen Maskenpflicht für alle Jahrgänge, von der Halbierung der Klassen und ähnliches. Das zeigt aber doch an, dass sich alle darauf vorbereiten, dass die Schraube noch ein bisschen enger gezogen wird. Was heißen denn dann Kontaktbeschränkungen und solche Quarantänepflichten für alle Menschen, bei denen Erkältungssymptome auftreten, für Orchester und ihre Belegschaften?
Im Moment ist es so, dass Orchester und auch Theater noch proben können. Sie können auch Streaming, also sie können online aus den Konzertsälen, aus den Opernhäusern auch sich an ihr Publikum richten. Aber in der Tat, wenn es zu weiteren Kontaktbeschränkungen kommt und dann auch bei Erkältungssymptomen schon quasi sofort die Stilllegung durch den Arzt und die Krankschreibung erfolgt, dann in der Tat ist natürlich auch die Spielfähigkeit und die Produktionsfähigkeit der Kulturbetriebe arg gefährdet. Und dann kann man nur noch mit kleinsten Besetzungen überhaupt produzieren. Das ist in der Tat ein großes Problem, auch ohne dass öffentliche Aufführungen stattfinden.
Gerald Mertens, Sie sind seit zwei Jahrzehnten Geschäftsführer der Deutschen Orchestervereinigung. Ich denke mal, Sie haben schon eine Menge gesehen. Vor wenigen Monaten forderten Sie in unserem Programm bundeseinheitliche Regelungen. Was fordern Sie heute?
Wir fordern immer noch bundeseinheitliche Regelungen, weil es den Menschen nicht mehr zu vermitteln ist, dass man in Schleswig-Holstein beispielsweise das eine tun kann und in Bayern das andere nicht mehr lassen darf. Also das ist nicht mehr zu vermitteln. Insofern bundeseinheitliche Regelungen auch für den Kulturbetrieb, auch für den Theater- und Konzertbetrieb sind im Grunde genommen das Gebot der Stunde. Da hat sich eigentlich nichts geändert.
Vielleicht noch eine Sache aus dem privaten Umfeld erlebe ich, wie Musikdozenten, Lehrer, Konservatoriumsstudierende einen beruflichen Richtungswechsel vornehmen. Ich kenne so den einen oder anderen, der wirklich ernsthaft das Feld einschlagen wollte und derart irritiert ist gegenwärtig, dass er sich sagt, das ist nichts, was ich vielleicht mein Leben lang machen kann. Droht sowas Schule zu machen?
In der Tat ist die Corona-Pandemie für den Nachwuchs an den Musikhochschulen, sowohl den Sängernachwuchs als auch den Orchesternachwuchs, im Moment eine große Herausforderung, wo viele sich die Frage stellen, ist es das eigentlich, worauf ich jetzt weiterhin studieren sollte? Ich hoffe, dass wir aber in den nächsten Monaten über diese Schwelle hinwegkommen. Aber in der Tat haben wir auch aus Großbritannien eine Umfrage der britischen Musikergewerkschaft, wo immerhin 35% der Selbstständigen gesagt haben, dass sie an die Berufsaufgabe denken. Und das ist eine erschreckende Zahl.
Sagt Gerald Mertens, der Geschäftsführer der Deutschen Orchestervereinigung. Den Dänenprinz Hamlet, möchten Sie den bei sich zu Hause haben? Oder sagen wir Prospero oder Ariel aus Shakespeares Sturm? In Zeiten, in denen Theaterbesuche unmöglich sind, vielleicht eine Alternative. Quasi die Kurzform, nachgespielt, aber das Ganze im Küchentischformat. Wenn die schurkischen Helden der Dramen von Alltagsgegenständen wie einem Topf oder einer Sellerieknolle vertreten und gespielt werden, dann ist das eben auch noch erträglich, Platz und auch noch zeitsparend. Sowas macht in der Tat das englische Theaterkollektiv Forced Entertainments. Die haben das ursprünglich mal 2015 fürs Theater entwickelt, ein Format von der Bühne in die Privatwohnung verlegt. Als Tablespot Shakespeare-Aufführungen mit Objekten des Alltags. Complete Works, Tabletop Shakespeare. Eberhard Spreng.
Hallo und willkommen zu Complete Works, Tabletop Shakespeare.
Hallo und herzlich willkommen, sagt Claire Marchal. Normalerweise spielen wir in Theatern, aber das hier ist die bei uns zu Hause Ausgabe. Die Performerin der englischen Gruppe Forced Entertainment sitzt hinter einem großen Holztisch. Hinter ihr ein Herd, darüber eine gekachelte Wand im Schachbrettmuster, ansonsten rustikale Einbauschränke. Sie greift neben sich und holt von einem der beiden, dem Blick der Kamera verborgenen Hocker, ein schwarzes Töpfchen und stellt es mitten auf die Tischplatte. Es ist, so erklärt sie uns, der ehrgeizige und charismatische Richard III. Bald kommt eine Schachtel Hustenbonbons dazu und drei 9-Volt-Batterien, die Bruder George und eine bewaffnete Leibgarde verkörpern. Fiktion trifft auf Authentizität. Alle Objekte stammen aus dem Haushalt der Performerin. Nach einer Dreiviertelstunde und unzähligen Morden ist das nacherzählte Shakespeare-Stück schon zu Ende. Shakespeare als Solo-Performance. Drei Frauen und drei Männer haben sich der Mammutaufgabe gestellt, alle 36 Shakespeare-Stücke auf die Tische ihrer privaten Küchen und Wohnzimmer zu bringen. Aus dem bösen, intriganten Iago im Othello wird eine Chesterfield-Zigarettenpackung, aus dem Kumpel Rodrigo ein Feuerzeug. Desdemona wird, zu Unrecht der Untreue beschuldigt, etwas despektierlich von einer leeren Schwepsdose vertreten. Die Katharina aus der widerspenstigen Zähmung ist in doppelter Ironie eine etwas kitschige Porzellanrose. Ihr Bezwinger in diesem inzwischen als frauenfeindlich in Verruf geratenen Stück ist ein Senfglas in Bierhumpenform. Wann immer sich in diesem Shakespeare-Daheim-Universum eine Figur verkleidet, wird das stellvertretende Haushaltsobjekt einfach umgedreht. Wann immer eine Figur stirbt, wird sie flachgelegt. Unter die unbelebten Objekte hat sich im Sturm auch als Zeichen für seine triebhafte Natur ein Gemüse gemischt, eine struppige Fenchelknolle. Nach Jahren, in denen die Gruppe um Tim Atchells solches Figurentheater vor den Augen von leibhaftigen Zuschauern vorgeführt hat, funktioniert auch die ins Private verlegte Corona-Version. Bei einer Fragerunde nach der letzten Online-Premiere gestern Abend erklärte der Forced Entertainment-Akteur Richard Lowden die geheimnisvolle Poesie der unbelebten Alltagsgegenstände.
The act of watching this is.
Das bedeutet ein sehr aktives Zuschauen. Das Publikum verleiht diesen Objekten Sinn und Emotionen. Mindestens so wie wir die spielen, die sich um sie kümmern, damit sie in der Vorstellung der Zuschauer lebendig werden. Ich habe absurderweise immer ein ganz trauriges Gefühl, wenn ich eines dieser Objekte hinlege, wenn eines dieser Objekte getötet wird oder stirbt, obwohl es ja nie wirklich lebte. Eine bizarre Poesie. Frost Entertainment verschlankt Shakespeare, seine Tragödien, seine Komödien und seine historischen Stücke aufs narrative Skelett. Ein Star unter ihnen, wie etwa Macbeth, hat mittlerweile knapp 10.000 Aufrufe bei YouTube, die unbekannteren mehrere hundert. Vorgetragen werden sie in einem etwas getragenen, feierlichen Ton, ganz egal, ob hier eine blutige Mordgeschichte oder eine komische Verwechslungskomödie erzählt wird. Der hohe Ton hilft. Er setzt der Verniedlichung der Welt den Ernst entgegen, beschwört Sinn, wo doch in Lockdown-Zeiten Wirklichkeits- und Sinnverlust droht. Optisch erinnert das sehr an Choreografien, wie sie in der systemischen Familienaufstellung in der Psychotherapie entstehen, wenn eine Patientin oder ein Patient kleine Figürchen auf dem Tisch positioniert und deren Positionen zueinander helfen bei der Therapie verdeckter, unaufgearbeiteter Konflikte. Shakespeare privat, Shakespeare zum Schmunzeln, seine große Welt- und Dramengeschichte als ein privates Küchenuniversum im Voodoo der Alltagsobjekte. YouTube-Zuschauer kennen so etwas seit vielen Jahren, zum Beispiel Sommers Weltliteratur to go, Videos, die mit Playmobil-Figuren große dramatische und epische Werke auf 10 Minuten kondensieren. Nun also Forced Entertainment mit einer Shakespeare-Enzyklopädie, die Lesefaule und Theaterungeduldige ansprechen kann. Kaum mehr als eine Stunde dauern viele der Tischwerke, die auf der Theaterbühne nicht unter 3 Stunden zu haben waren.
Eberhard Spreng über Shakespeare im Küchentischformat. Auch wenn inzwischen nicht mehr von der gestohlenen Wahl die Rede ist, scheint der Wechsel im Amt des US-Präsidenten nicht ganz reibungslos über die Bühne zu gehen.
It will probably unfortunately get worse before it gets better.
Ja, erstmal wird es wohl schlimmer, bevor es besser wird. Was US-Präsident Donald Trump über Corona sagte, gilt vielleicht sogar auch ein bisschen für den eigenen Amtsübergabe. Ungewiss ist nicht nur, wie sich der Weg bis zur Amtsübergabe im Januar gestalten wird. Unklar ist auch, welches Erbe Trumps Politikstil langfristig hinterlassen wird, den Trumpismus. Wird es Joe Biden gelingen, die Gesellschaft wieder zusammenzuführen? In der Berliner Schaubühne, da hat gestern Abend ein Online-Gespräch zur Frage Quo Vadis Amerika stattgefunden. Die US-amerikanische Autorin, Journalistin und Aktivistin Mascha Gessen sagte, dass die USA nach wie vor ein Land mit 2 Realitäten seien. Der Journalist Mosi Secret gab sich weniger pessimistisch. Die Unterdrückung von Minderheiten, so Mosi, sei und bleibe nun mal Teil der US-amerikanischen Wirklichkeit. Über dieses Online-Gespräch Cornelius Willenkemper.
Die US-Wahl ist entschieden, allein wie es weitergeht, steht in den Sternen. Wird der amtierende Präsident das Weiße Haus freiwillig verlassen? Am Samstag demonstrierten mehrere tausend Anhänger in Washington für ihren Präsidenten Trump, darunter auch Enrique Tarrio, der Anführer der Kampftruppe Proud Boys und der rechtsextreme Radiomoderator Alex Jones. Der langjährige New York Times-Journalist und heutige freie Autor Mosi Secret betonte, wie die demonstrativ inszenierte Wut der Trump-Anhänger Angst in den Reihen der Demokraten geschürt habe.
So there is this way in which focus on those awful things that are happening that are making us scared has become heightened.
Derzeit fokussieren wir uns immer mehr auf die Dinge, die uns Angst machen. Und hier spreche ich von Menschen meiner Gesellschaftsschicht, die mit Sicherheit weniger erleiden müssen als die Menschen mit weniger privilegiertem Background. Diese Angst hat einerseits Trump angestachelt, aber zugleich spielt die verstörende aktuelle Situation dabei auch eine große Rolle. Das Wahlergebnis werde von vielen mit Erleichterung, aber zugleich auch mit Angst und Ungewissheit zur Kenntnis genommen, so Mosi Secret. Die US-amerikanisch-russische Autorin und Journalistin Mascha Gessen, die sich vehement gegen Trumps autokratischen Führungsstil und dessen Zerstörung des demokratischen Systems in Stellung bringt, setzt derweil auch in den zukünftigen Präsidenten Joe Biden nicht allzu große Hoffnung.
I have a great fear that he is going to
Ich habe große Angst, dass Joe Biden so handeln wird, als hätten wir es mit normalen Wahlen zu tun. Biden ist ein netter Mann, der lange in diesem System arbeitet und natürlich weiß, wie man die Dinge auf die Washingtoner Art umsetzt. Und das ist genau das, was wir jetzt nicht brauchen. Wir brauchen jemanden im Weißen Haus, der fragt, wie die Struktur der US-Institutionen uns an den Punkt führen konnten, an dem wir heute sind.
what is it in the structures of American institutions that allowed us to get here in the first place?
Marsha Gessen wiederholte im Streitgespräch der Berliner Schaubühne ihren umstrittenen Vorwurf an die US-amerikanischen Medien. Diese sollten entschieden aktivistischer gegen die Aussagen von Donald Trump vorgehen.
Twitter has been highlighting or flagging his tweets with the phrase.
Twitter, das muss man Ihnen immerhin eingestehen, hat Trumps Tweet über den Wahlbetrug mit der Bemerkung versehen, dass seine Behauptung umstritten sei. Das ist eine grelle Illustration dafür, wie man sich gegen Donald Trumps Krieg gegen Fakten und die Realität aufstellen sollte. Zu kommentieren, dass die Behauptung des Wahlbetrugs nur umstritten sei, reicht nicht aus. Sie müssen sagen, die Behauptung ist falsch.
Wie sieht es da mit der Neutralitätspflicht der Medien aus? Inwiefern ein Messenger-Dienst über bis dato nicht letztinstanzlich widerlegte Behauptungen urteilen sollte, wurde auf diesem Streitgespräch zwischen Gleichgesinnten nicht weiter erörtert. Morsi Secret gab immerhin zu bedenken, dass Donald Trump trotz seiner chaotischen Regierungsführung und seiner würdelosen Rhetorik den erneuten Wahlsieg nur relativ knapp verpasst habe. Unter Trump sei ein Gefühl an die Oberfläche geraten, das die gesamte Landesgeschichte geprägt habe, so Secret.
There has not been a real kind of national reckoning with the treatment in particular of racial minorities in the United States.
Die Nation hat sich nie wirklich fundiert mit der Diskriminierung von ethnischen Minderheiten auseinandergesetzt. Amerikaner glauben noch immer an den Fortschritt, dass die Dinge immer besser werden und immer besser wurden und dass wir den Wendepunkt bereits mit Obama erlebt haben. Wir haben noch immer eine breite Schicht benachteiligter Afroamerikaner ohne Bildungschancen und ohne Krankenversicherung. Sie haben aber eine große Wahrscheinlichkeit, im Gefängnis zu landen. Das hat sich ebenso wenig geändert wie die Ressentiments der Konservativen. Ich habe keine große Hoffnung, dass wir jetzt einen Wendepunkt erleben werden. Wenig hoffnungsvoll zeigte sich auch Marsha Gessen. Was unter Trumps Präsidentschaft gegolten habe, gelte auch nach seiner Wahlniederlage. Zwischen Demokraten und Republikanern gebe es längst keine öffentliche Diskussion mehr, sondern vielmehr zwei Realitäten, die keine Schnittmenge mehr haben. Soweit so pessimistisch. Das Streitgespräch, versiert moderiert von Caroline Emke, hat die Sprachlosigkeit zwischen den beiden Lagern der US-amerikanischen Gesellschaft zwar aufschlussreich analysiert, zugleich aber die Chance vertan, diese zu überwinden.
Cornelius Willenkemper berichtete. Salz und Sand haben etwas gemeinsam. Sie konservieren, sie können erhalten. In einer ägyptischen Nekropole, unweit von Kairo, haben Archäologen 100 Sarkophage und mehr als 40 Statuen entdeckt. Und allein die Anzahl ist ja schon beeindruckend, doch damit nicht genug. Erstens scheint das noch nicht alles zu sein. Und zweitens ist die künstlerische Qualität und der Erhaltungszustand so gut, dass dem Betrachter buchstäblich der Mund offen stehen bleibt. Die altägyptischen Sarkophagfunde stammen aus der späten Periode Ägyptens um 600 bis 300 vor Christus, sind verhältnismäßig jung damit, bestechen aber durch Farbigkeit und Schönheit. Das Fundfeld, die Pyramiden von Saqqara und die Grabkammern weisen alle bekannten Bauformen auf. Die Ruinen von Memphis sind seit 1979 Weltkulturerbe. Die farbigen Bemalungen, teils prächtigen goldenen Verzierungen, lassen bei den Beigesetzten auf Würdenträger schließen. Jürgen Striak berichtet.
In dem großen Festzelt nahe der weltberühmten Stufenpyramide von Saqqara herrscht Aufregung. Mehr als 100 Pressevertreter und Gäste der ägyptischen Altertümerbehörden warten gespannt auf die Präsentation des jüngsten Sensationsfundes. Khaled El Anani, Minister für Tourismus und Altertümer, greift zum Mikrofon. Heute verkünden wir die Entdeckung von mehr als 100 versiegelten und farbigen Holzsärgen, von mehr als 40 Statuen sowie von Totenmasken und verschlossenen Urnen. Die Totenstadt Saqqara, rund 20 Kilometer Luftlinie südlich vom Kairoer Stadtzentrum, gehörte einst zum antiken Memphis. Die hier jetzt entdeckten Holzsärge stammen aus der Spätzeit des alten Ägypten vor rund 2500 Jahren sowie aus der nachfolgenden Ära der Ptolemäer. Was die jüngste Entdeckung so außergewöhnlich mache, erklärt Mustafa el-Waziri, der Generalsekretär des Hohen Altertümerrates, sei nicht nur die große Zahl an Särgen. Die Särge würden sich auch von zuvor gefundenen deutlich unterscheiden. Man habe ranghohe Beamte in ihnen bestattet. Sie seien deshalb von besonderer Qualität. Etliche von ihnen sind farbig bemalt, manche der Statuen sind vergoldet. Im Grab eines Richters wurden zwei Statuen aus Holz gefunden, vielleicht stellen sie Angehörige des Verstorbenen dar. Die Augenbrauen, der Schnurrbart und die Wimpern sind filigran gestaltet. Die Fundstücke werde man zwischen den Museen des Landes aufteilen, sagte Minister El-Anani. Einige würden dem neuen Grand Egyptian Museum überlassen, dessen feierliche Eröffnung nahe der Pyramiden von Gizeh wegen der Corona-Pandemie verschoben wurde. Andere Exponate seien zum Beispiel für das legendäre ägyptische Museum am Kairoer Tahrirplatz bestimmt, das gerade 118 Jahre alt wurde. Ägyptens antike Schätze locken Touristen aus aller Welt ins Land. Spektakuläre Neuentdeckungen haben deshalb einen wichtigen Werbeeffekt. Allerdings kommen derzeit wegen der Pandemie nur wenige Urlauber. Im Ministerium für Tourismus und Altertümer sieht man das gelassen. Saqqara habe erst 1% seiner Schätze preisgegeben, sagt Minister Khaled El-Anani. Es gibt also noch viel zu entdecken. Altertümerchef El-Waziri macht es spannend. Er könne ein Geheimnis verraten. Es gäbe vielleicht bald weitere Sensationsfunde, die man hoffentlich im kommenden Jahr vorstellen könne. Dazu gehörten weitere Gräber von Menschen und Tieren, sowie womöglich sogar eine antike Werkstatt zur Herstellung von Holzsärgen für Mumien.
Ein Beitrag von Jürgen Striak war das. Über die Lage der Orchester und Musiker in Corona-Zeiten haben wir in dieser Sendung schon gehört und gesprochen. In den Kulturmeldungen mit Anja Reinhardt kommen nun auch die Museen und Theater zu Wort.
Die Museen wehren sich heute am Tag des Treffens der Ministerpräsidenten noch einmal lautstark gegen die erneute Schließung ihrer Häuser. Ein Verbund von mehr als 30 Geschichtsmuseen in Deutschland, Österreich, der Schweiz, Luxemburg, Liechtenstein und Belgien fordert in einer heute veröffentlichten Erklärung, bei anstehenden Entscheidungen auf politischer Ebene berücksichtigt zu werden. Heißt, man will die Häuser wieder öffnen. Gerade die Museen gehörten zu den sichersten Orten. Die Hygienekonzepte hätten seit der ersten Wiedereröffnung im Frühjahr für alle sichtbar bestens funktioniert. Museen seien relevante Orte, heißt es in der Stellungnahme. Sie böten Orientierung, sie informierten und stärkten die Menschen. Auch die Bühnen schließen sich auf europäischer Ebene zusammen. 12 Netzwerke der Theater und der darstellenden Künste aus ganz Europa wollten sich letzte Woche in Dresden treffen. Auf digitalem Weg fand man nun trotz Corona zusammen und verlangte konkrete und einheitliche Maßnahmen auf EU-Ebene, die die Wiederbelebung und Finanzierung der Theater und darstellenden Künste sichere. Die sogenannte Weg-nach-vorn-Erklärung des Europäischen Theaterforums sieht auf lange Sicht die gesamte Bühnensparte im Umbruch und fordert deswegen gesicherte Arbeitsbedingungen, das Recht auf künstlerische Freiheit, nachhaltiges, ökologisch vertretbares Arbeiten, das Recht auf Vielfalt, Integration und überhaupt Zugang für alle zu den Angeboten der Theater- und darstellenden Künste. Von heute an bis Mittwoch beraten in Berlin Expertinnen und Experten über den Schutz des Kulturerbes. Kulturerbe und Multilateralismus ist die internationale Konferenz benannt, in der darüber beraten werden soll, wie das Kulturerbe weltweit besser geschützt werden kann. Dabei geht es unter anderem um die Sicherung von Welterbestätten, um eine Zerstörung wie in Palmyra zum Beispiel zu verhindern. Es soll aber auch um die Bedrohung von Kultur durch den Klimawandel gehen. Verbrechen gegen das kulturelle Erbe sind Verbrechen an der Humanität, so Bundesaußenminister Heiko Maas heute anlässlich der Eröffnung der Konferenz. Wo Kultur zerstört werde, sterbe auch die Menschlichkeit. Ein weiteres Thema ist der illegale Handel mit Kulturgütern. Die Konferenz hat das Auswärtige Amt in Kooperation mit der UNESCO, der EU-Kommission und dem Europarat organisiert.
Von Kultur heute war es das. Die Kulturmeldung hörten Sie gerade mit Anja Reinhardt. Nach uns die Nachrichten ausführlich, dann die Informationen am Abend. Ein Thema dort natürlich das Bund-Länder-Treffen zu den Corona-Maßnahmen. Am Mikrofon von Kultur heute war Michael Köhler. Ihnen einen guten Abend.